Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Spitzenpolitiker aus fast 50 Staaten haben sich also in Washington versammelt, um über die Sicherung von Nuklearwaffen und spaltbarem Material zu reden. Eingeladen zum Atomgipfel hat US-Präsident Barack Obama, der sicherstellen will, dass Terroristen niemals eine Atomwaffe stehlen oder bauen können. Seit den 40er Jahren haben sich nie mehr so viele Staatsoberhäupter in den USA zusammengefunden. Warum dieser Gipfel und warum gerade jetzt? Das sind Fragen an Bruno Pelo. Er war von 1993 bis 1999 Vizegeneraldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Susan Brunner hat ihn vor 2 Stunden in SIDAS getroffen.
Das Tagesgespräch.
Fast 40 Spitzenpolitiker aus aller Welt befinden sich im Moment in Washington. Es waren nie mehr so viele seit der Gründungsversammlung der Vereinten Nationen 1945 in San Francisco. Bruno Pelo, ist die Lage so dringlich, dass Atomwaffen sofort jetzt gestohlen werden könnten oder in falsche Hände geraten können, dass so viele Staatschefs sich jetzt in Washington eingefunden haben?
Man darf wirklich sich die Frage stellen, weil es ist nicht passiert eigentlich. Nichts Schlimmeres ist passiert seit September 2001 und dort wurde keine Nuklearmaterial benutzt. So, was ist da los? So, vielleicht weiß der gute Präsident Obama mehr, als wir wissen. Es gibt immer Vermutungen, dass Al-Qaida an Kernwaffen interessiert ist. Ist es bewiesen? Ist es so nah gerückt? Ich weiß nicht. Oder gibt es eine geheime Tagesordnung für diese Konferenz in Washington? Was könnte es sein? Es könnte sein, dass Präsident Obama eine Unterstützung erwartet für die Sanktionen auf Iran zum Beispiel oder Nordkorea. Scheinbar nicht, aber es ist auch möglich. Oder ist es auch ein Versuch, schärfere Maßnahmen, schärfere Kontrolle gegenüber Nichtwaffenstaaten zu erreichen? Weil in 2 Wochen treffen sich in New York alle Staaten des Atomwaffensperrvertrags. Und was kann man erwarten? So, es gibt hier irgendetwas, das nicht erklärbar ist. Warum so eine Versammlung?
Also das heißt, es gibt eigentlich einen offiziellen Teil, das ist diese Angst vor Nuklearterrorismus. Ja. Dann gibt es aber, wie ich heute auch gehört habe, so die Gespräche am Rande und das ist dann politischer Natur. Und Sie selbst, Sie haben ja jahrelang Erfahrung, also überhaupt mit dem Thema, denken auch, es ist außerordentlich, dass sich so viele treffen.
Es ist wirklich schwierig, weil offiziell der Konferenz ist ja Befürchtung, dass Kernwaffen gestohlen werden können oder dass Kernmaterialien gestohlen werden. Und Diebstahl von Kernwaffen, wir hoffen, dass es nicht so einfach ist. Oder dann ist es mindestens eine Aufgabe für die Staaten, die Kernwaffen besitzen. Warum die anderen einladen? Warum sollte die Schweiz dabei sein? Es gibt 9 Staaten, vermutlich mit Kernwaffen. Die 5 offiziellen, Israel, Pakistan, Indien und Nordkorea. Das ist ein Thema für diese Staaten, nicht für die anderen.
Bruno Pelo, Sie haben gesagt, also man kann hoffen, dass das nicht passiert. Und ich möchte nachher eingehen, also auf Atomwaffen, dann auch auf Atommaterial. Aber zuerst einmal, Präsident Barack Obama sagt, diese Angst ist da, dass Atomwaffen, das Atommaterial, spaltbares Material in die falschen Hände gerät. Ist es eine Angst, die Sie nachvollziehbar finden? Also von ihm, vielleicht von der Bevölkerung?
Wie gesagt, in der Sache Kernwaffen kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß er mehr, vielleicht werden die Teilnehmer heute mehr erfahren. Kernmaterialien, lose Materialien, sagen wir. Wo sind sie? Wieder, das ist auch in Kernwaffenstaaten. Russland war eine große Sorge für eine lange Zeit, in den 90er Jahren, weil die Buchhaltung war schlecht, die Lagerung war schlecht. Aber auch in Amerika habe ich nicht schöne Geschichte gehört über fehlende Materialien in den nationalen Forschungslaboren. Und was ist dann los in Pakistan? Was ist dann los in Nordkorea? Wir wissen nicht, dort findet man große Mengen von Kernwaffenmaterial. Das ist die Hauptsorge dann, wenn ich Obama verstanden möchte. Wieder, warum sollten kleine Länder wie die Schweiz oder andere Nichtwaffenstaaten dabei sein? Weil dort werden Kontrolle durchgeführt. Nicht in Kernwaffenstaaten, wo es überhaupt keine Kontrolle gibt von der internationalen Gemeinschaft. Washington?
Das hat ja Bundespräsidentin Doris Leuthard auch heute Morgen kritisiert. Die Kleinen werden ja sowieso kontrolliert. Das ist eine Frage der Großen. Gehen wir im Einzelnen darauf ein. Atomwaffen. Weiß man überhaupt, wie viele ganz genau es gibt auf der Welt? Bruno Pello.
Ja, zuerst ist das eine Frage, die nicht so wichtig ist im Sinn, weil leider kann man schon mit 5 Kernwaffen vieles erreichen. Es gibt überschüssige Kernwaffen überall. Okay. Die Russen haben bis 50.000 gehabt. Jetzt wurde es reduziert. Jetzt haben die Amerikaner und die Russen über eine Reduzierung auf 1550 Kernwaffen einsatzbereit. Aber da hinten stehen immer noch Tausende. China hat vielleicht 200, Israel 200, England weniger als 200. Insgesamt ist es schon mehrere Zehntausende Kernwaffen. Ist es ein Problem? Ja, wenn diese Waffen nicht sicher gelagert werden. Die Problematik ist, dass es zu viele Waffen gibt und es sollte natürlich keine geben, weil schon 2 oder 3 können gefährlich sein.
Sie waren ja 6 Jahre lang bei der Internationalen Atomenergiebehörde. Sie haben sich mit diesem Thema befasst. Jetzt so als Laie liest man manchmal Geschichten, da gibt es Schmuggel, da gibt es eben, Sie haben selbst angesprochen, plötzlich verschwundenes Material, das zum Teil Atomwaffen nur mit einem löchrigen Zaun und einem Nachtwächter vielleicht geschützt werden. Aus Ihrer Erfahrung, was ist da dran? Oder kann man sagen, nein, in diesen großen Staaten gibt man sich doch Mühe, dass...
Ja, zuerst muss ich sagen, natürlich, die IAEO kontrolliert überhaupt nicht in den Waffenstaaten oder nur sehr wenige, wo die IAEO erlaubt ist, vorbeizukommen, würde ich sagen. In den westlichen Kernwaffenstaaten ist es schon in Ordnung. In Russland am Anfang, während der Zeit der Sowjetunion, war es schlecht, weil Ihre Bemerkung mit dem Wächter, ja, tönt ein bisschen oberflächlich, aber ich stimmt schon, dass in der Sowjetunion, das war so, die Sicherung von Kernwaffenmaterial, das war Wächter, das war Leute, Menschen. Anderswo benutzt man auch Elektronik, weil das ist zuverlässiger. Und eigentlich in den meisten Ländern werden sehr reichhaltige und sehr diverse Überwachungsmethoden benutzt, um sicherzustellen, dass keine Waffen und kein Waffenmaterial gestohlen wird. Ich glaube, das ist schon in Ordnung in einer Kombination von Leuten und Elektronik und Überwachungskamera und so weiter. Aber es ist ganz anders in den Nichtwaffenstaaten, die unter der Kontrolle der IAEO stehen. Dort kommen regelmäßig Inspektoren, prüfen. Und zwischen Besuche von Inspektoren stehen Kamera immer noch im Einsatz. Die beobachten, was los ist in einem Labor oder in einem Keller. In den Nichtwaffenstaaten sind die Kontrolle sehr, sehr streng und sehr gut organisiert. Und Frau Leuthard ja, hat sich geäußert im Sinn, dass hier genau gibt es ein Ungleichgewicht mit politischen Bedeutung. In den Kernwaffenstaaten wird nichts kontrolliert, in den anderen sehr viel. Und was erwarten die Amerikaner? Wollen sie mehr? Wie wissen sie? Sie wollen immer mehr für die anderen. Sie wollen immer mehr Kontrolle. Und Frau Leuthard hat wahrscheinlich darüber reagiert. Was passiert in New York in 2, 3 Wochen? Werden wir nochmals Vorlesungen von Amerika hören mit weiteren Maßnahmen, die notwendig sind während der Terrorgefahr? Ich weiß nicht. Aber diese Trennung ist klar. Waffenstaaten, nicht Kernwaffenstaaten. Kontrolle ganz anders. Ich muss etwas doch beifügen. Unter den Waffenstaaten, um fair zu sein. Es gibt Abkommen zwischen Amerika und Russland. Unter diesen Abkommen, russischer Inspektor geht nach Amerika und umgekehrt. So, es gibt Kontrolle untereinander. Untereinander, ja, der Grund ist sehr einfach, es geht um Waffen. Das bedeutet, die Leute, die diese Waffen prüfen müssen, schon eigene Waffen zu Hause haben. Man wird nicht dort, wie die IAEO muss tun. Die IAEO muss neutral sein. Es gibt Pakistan, es gibt Schweizer, es gibt alle möglichen Nationalitäten. Man will nicht unbedingt Inspektor der IAEO zeigen, was wirklich los ist dort. Aus diesem Grund. Aber Bilateralkontrolle gibt es schon.
Auf die Gefahr zurück von Terrorismus oder überhaupt entwendet. Ich meine, rein praktisch, ist es möglich, dass ein Terrorist mit einer Rakete, mit einem Sprengkopf davonlaufen kann, ohne dass das bemerkt wird?
Im Prinzip nicht, weil es gibt Überwachungsmethode, Überwachungsgeräte. Nein, das glaube ich nicht, aber leider mit Geld kann man alles erreichen. Das war eine große Befürchtung nach dem Absturz der Sowjetunion, ist, dass alle diese Wissenschaftler, die in dem Waffenprogramm gearbeitet haben, einfach für ein paar tausend Dollar im Monat irgendwo gehen würde.
Und ein und paar, das Know-how ein paar auch sind gegangen. Ja.
Das Know-how. Ja. Und vielleicht mit etwas im Sack, aber das ist unwahrscheinlich. Aber es gab Schwachstellen in den Republiken der früheren Sowjetunion. Es gab Schwachstellen in den 90er Jahren. Heutzutage bin ich ein bisschen mehr optimistisch.
Wir haben es auch angesprochen, Bruno Penno. Das Thema ist ja nicht nur Diebstahl, zum Beispiel von, was man immer wieder so liest, auch in Krimis und so, fixfertige Aktenkoffer, Atombomben, sondern es geht auch um Brennstoff aus Atomkraftwerken, jetzt rein technisch. Ist es überhaupt möglich, aus Material, das man in einem Kernkraftwerk hat, eine Bombe zu bauen?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eine nützliche Meldung im Sinn. Nein, das ist nicht möglich. Es gibt Berührungspunkte zwischen zivilen Anwendungen und militärischen Anwendungen. Das ist Anreicherung, Urananreicherung. Man hört viel davon. Im Fall Iran. Es gibt auch die Wiederaufbereitung, das ist ein chemisches Verfahren mit abgebranntem Brennstoff. In beiden Fällen kann die gleiche Anlage für den jeglichen Zweck benutzt werden. So, hier gibt es eine Überlappung.
Also das heißt eigentlich, man könnte, von außen würde das aussehen wie ein Atomkraftwerk und innen könnte
Nein,
man
nicht
wie
Atom, ein... Nein, nicht Kernkraftwerk. Das hat nicht mit Kernkraftwerk zu tun. Das hat mit Wiederaufbereitungsanlagen und mit Anreicherungsanlagen. Die Iraner betreiben jetzt ungefähr 8000 Zentrifugen nördlich von Teheran, unterirdisch, um sich gegen israelische Bomber zu schützen. Diese Zentrifugen wurden bis jetzt benutzt, um Uran unter 5%, 5% ist die Grenze für zivile Anwendungen, Uran angereicht.
Also das heißt höher prozentig
gemacht.
Ja.
Und jetzt gehen sie zu 20% jetzt für einen Forschungsreaktor. Aber mit den gleichen Zentrifugen, mit der gleichen Anlage, kann man innerhalb ein paar Monate hoch angereichtes Uran für militärischen Zwecke erzeugen. So, hier ist der Fall, wo ein Berührungspunkt. Kernkraftwerke sind weg von der Szene. Und Gott sei Dank gibt es nicht zu viele Anreicherungsanlagen in der Welt. Und eigentlich die große Mehrheit, fast vollständig mit einer Ausnahme, liegen in Kernwaffenstaaten. Weil die Kernwaffenstaaten sind gleichzeitig die großen Lieferanten. Die großen Lieferanten, die Russen, die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer, so dass sie liegen schon in Kernwaffenstaaten. Japan hat eine eigene Anreicherungsanlage und Aufbereitungsanlage. Brasilien hat auch, kommt auch. Aber Gott sei Dank, das ist noch selten.
Also das heißt eigentlich, um klar zu sein, mit den 5 Kraftwerken, die die Schweiz hat, ist es unmöglich, aus diesen durch irgendwie Verkauf oder irgendwie aus diesem Material irgendeine Waffe herzustellen.
Ich würde weitergehen. Ich würde sagen, mit den 400 Kernkraftwerken, die in Betrieb sind, kann man kein Waffenprogramm erstellen.
Also nur mit den Anreicherungszahlen.
Man braucht Anreicherung.
Da kann man ja nicht ausschließen, dass dieses Material in falsche Hände gerät. Oder ist es dann nicht eine Frage des Terrorismus, sondern mehr, es ist ein Staat, der das dann macht? Also ich nehme jetzt Beispiel Iran.
Ja, das ist eine wichtige Frage, weil Staat oder Terroristen. Die Konferenz in Washington hat mit Terrorismus zu tun, mit Material. Und persönlich würde ich den Begriff Terrorismus ein bisschen erweitern in Richtung Mafia. Aber nicht mit Kernmaterialien. Aber mit radioaktivem Material. Kernmaterial bezeichnen wir damit Uran und Plutonium, die eigentlich für die Herstellung einer Bombe notwendig sind. Radioaktiv Material sind überall, werden überall benutzt, in der Industrie, in der Forschung, in Spitälen. Und die Möglichkeit besteht, dass eine Organisation, nicht notwendigerweise ein Al-Qaida, aber auch eine kleinere Organisation, einfach eine Sammlung von kleineren radioaktiven Quellen kauft oder stehlt und dann in einem Aktenkoffer, ja, zusammen mit Dynamit mischt und mit mit einer chemischen Sprengstoff dann zur Explosion, ja, auf Times Square oder auf Paradeplatz, am Paradeplatz oder irgendwo explodieren lässt. Die Auswirkungen wären hauptsächlich von der Dynamit bestimmt, aber es würde Radioaktivität und Strahlung in der Umgebung und es würde eine Panik auslösen, keine riesige Katastrophe, aber trotzdem eine riesige politische Auswirkung, psychologische Auswirkung. Und das betrachte ich als viel wahrscheinlicher als den Weg zu Waffen, die immer noch schwierig ist, die sehr viele Spezialisten verlangt, Elektronikingenieur, Maschineningenieur, Physiker und so weiter.
Wo es einfach schwierig wäre, dass das überhaupt auffliegen würde, also oder nicht auffliegen würde. Also wenn jemand eine Bombe bastelt aus diesen Materialien, dann würde jemand...
Nein, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, weil Radioaktivität hat einen Nachteil, aber hat eine gute Qualität. Strahlung ist ein Radiosignal, hier bin ich. Das bedeutet, verstecken kann man nicht immer. Man kann, aus diesem Grund haben die Amerikaner, oder hat man an der Grenze zur ehemaligen Sowjetunion, vielleicht würde ich sagen, Tor gebaut. Lastwagen kommen durch und werden gemessen und werden geprüft, dass es keine Strahlung innerhalb der Ladung gibt. Weil die Strahlung ist nützlich in diesem Fall. Verstecken kann man nicht ganz, aus diesem Grund. Oder um sich von der Strahlung zu schützen oder die Strahlung zu verstecken, braucht man eine große Menge Blei. Und Blei ist sehr, sehr schwer. Sodass es gibt, Gott sei Dank, Gegenmittel. Aber das ist immer noch möglich, weil das ist viel einfacher im Sinn einer Technologie.
Das heißt aber trotzdem, also so schlimm so eine Dirty Bomb wäre, also eine schmutzige Bombe, die mit radioaktivem Material versehen ist, oder so schlimm das wäre, es würde auch Leute töten, es würde auch Leute möglicherweise verstrahlen. Es ist etwas anderes, als wenn man eine Atomwaffe einsetzt. Aber das heißt, man muss eigentlich Angst haben vor, ich nehme einen Staat wie Pakistan, wo man nie ganz weiß, wer dann an der Macht sein könnte.
Das ist genau die Sorge. Die Sorge zurück zu Kernmaterialien. Die Sorge ist, gibt es lose Materialien überhaupt? Ja, es gibt sicher solche in Kernwaffenstaaten oder die anderen Staaten, die offiziell oder nicht Kernwaffen besitzen. Das ist die Hauptquelle. In zivilen Brennstoffzyklus ist es schon viel schwieriger, die Kontrolle sind viel enger, Transport, alles wird geprüft. So, ich glaube nicht, dass es gibt sehr viele lose Material. Ja, die IAU eigentlich veröffentlicht jedes Jahr im Bericht. Sie veröffentlicht, es wurde ein Mensch an der Grenze mit verhaftet, der hatte 2 Milligramm oder einige Gramm Material in der Tasche oder im Koffer. Es gibt viele Fälle, aber das sind immer sehr kleine Mengen, sehr kleine Mengen. Bis jetzt, das war nie über Gramm oder so mit ernsthaften Materialien. Natururan ist harmlos eigentlich, hat man schon mehreren Kilogramm gesehen als loses Material. Aber das ist kein Kernmaterial in diesem Sinn. So, Hauptfokus ist eigentlich on Kernwaffenstaaten. Ein bisschen als Sorge würde ich sagen in anderen Staaten, aber dort wird es mehr kontrolliert als in Waffenstaaten. So, wo liegt das größte Risiko, ist das klar. Ich möchte doch die Frage beantworten, die Sie gestellt haben, weil sie ist ganz wichtig. Wo liegt die Hauptsorge? Ist es beim Terrorismus, ist es beim Terrorismus oder bei Terroristen oder beim Staaten? Das ist etwas anderes, weil ein Staat hat dann natürlich die Staatsmittel zur Verfügung, um zu verheimlichen, um ein geheimes Labor zu haben, ohne Kontrolle. Das haben wir in Iran gesehen. Es gab ein paar Anreicherungsanlagen versteckt in der Landschaft, wo die IAEA nicht gehen konnte, weil wusste nicht genau, wohin zu gehen, bis die großen Staaten mit Satellitenbildern gekommen sind. So, die größte Gefahr liegt immer noch, glaube ich, bei den Staaten. Es gibt eine Zielrichtung, es gibt noch keine kurzfristige Gefährdung, es gibt noch keine Waffe in Iran, aber es geht in diese Richtung. Nordkorea hat schon zwei Geräte explodiert, ob es eine Bombe ist oder nicht, das ist eine andere Frage, weil das war nicht sehr erfolgreich, aber trotzdem, das war nuklear. So, die Staaten. Und dann, es gab Pakistan. Was hat Pakistan gemacht? Pakistan hat offiziell, der gute Herr Khan, der die pakistanische Bombe gebaut hat, hat dann seine Kenntnisse überall auf der Welt verkauft. Und auch es gab Pfeifer mit schweizerischen Hilfe, jawohl.
Der Fall Tinner, muss ich da sagen.
Und das ist unglaublich, was die Tinner-Familie erhalten hat, was man in der Wohnung der Tinner-Familie gefunden hat. CD mit Einzelheiten über Waffen, Struktur, alles, was man Rezeptbuch in Detailen. Es wurde alles der Familie Tinner gegeben. Gehen Sie auf der Welt und verkaufen Sie das, wenn Sie mir, und wir behalten 50% oder 30% des Erlöses. Pakistan war kriminell, wirklich. Und es gab Käufer. Aber hier, Pakistan zeigt, die Käufer waren nicht Al-Qaida. Die Käufer waren Staaten. Weil Staaten haben die Macht, haben die Fähigkeiten, Labor zu verstecken und dann ein paar Hunderte von Ingenieuren zusammenzubringen, um die notwendige Arbeit durchzuleisten. Terroristen ist was anderes. Man muss hier eine kleine Annahme tun. In meiner Arbeit früher bei der IAEO, bei der Behörde in Wien, habe ich immer gesagt, Terroristen ohne Unterstützung des Staates, wo sie sehen, irgendwo müssen sie sein. Es wird sehr schwierig. Weil in einer Diktatur weiß der große Chef alles, was läuft. Wir hoffen. In einer Demokratie wissen die Medien, was läuft. Okay? So dass es ist schwierig zu verstecken. So, ich behaupte, dass Terroristen ohne die Unterstützung des Staates, eines Staates, nicht sehr weit gehen können.
Bruno Penno, ein anderes Thema noch. Immer mehr Staaten wollen Kernkraft zivil nutzen. Steigert das nicht auch die Gefahr, dass im Schatten dieser Kernenergie, also ich denke vor allem so die Staaten des Nahen Mittleren Ostens, die wollen jetzt alle Atomkraftwerke, steigert das nicht die Möglichkeit, dass diese Technologie dann eben eigentlich auf ganz legalem Weg dahin kommt und dann im Schatten eben trotzdem so Anreicherungsanlagen gemacht werden? Oder ist es eben doch einfacher auf dem Schwarzmarkt?
Ich glaube, das ist einfacher auf dem Schwarzmarkt, aber es gibt praktisch keinen Fall, wo ein Kernwaffenprogramm gleichzeitig mit einem Kernenergieprogramm entwickelt wurde. Das bedeutet, wenn man Kernwaffen will, geht man direkt dazu.
Ja, geht man
Kernkraftwerke sind nicht notwendig. Okay. Man geht direkt, man baut. Israel hat mit Hilfe Frankreich ganze Anlagen gebaut und direkt. Israel hat kein Kernkraftwerk. Iran hat ein Kernkraftwerk gebaut von den Russen. Nordkorea hat auch keine. Und die meisten Länder haben zuerst mit den Waffen angefangen. Man kann natürlich sagen, dass was im Kopf der Leute steckt, die Physik ist allgemein. So, Physik sollte verboten werden dann. Das ist das ewige Problem mit der Wissenschaft, okay. Wissende Köpfe sind gefährlicher als andere. So dass diese Frage des Wissens, aber da sind andere Anlagen. Kernenergie ist doch eine andere Angelegenheit. Und außer dieser Berührungspunkte, die ich vorher erwähnt habe, die Sie auch erwähnt haben, Anreicherungs- und Aufbereitung, gibt sehr wenig gemeinsam. So dass die Gefährdung von der Kernenergie ist Gott sei Dank begrenzt. Ich glaube, das ist auch eine Erklärung, warum einerseits Barack Obama eine riesige Konferenz in Washington organisiert und gleichzeitig vor 2 Wochen sagte, wir müssen die Anzahl Kernkraftwerke in Amerika verdoppeln. Es muss viel mehr gemacht werden für die Energieunabhängigkeit des Landes, für den Schutz des Klimas und so weiter und so weiter. Und er wird noch dazu $54 Milliarden als Investitionsgarantie freigeben. Und das ist auch, warum der Bundesrat die Kernenergie in der Schweiz unterstützt. Aber es gibt diese Berührungspunkte. Ich möchte das nicht ausweichen. Okay? Es gibt diese Berührungspunkte. Weil In meiner Arbeit in den letzten Jahren habe ich plädiert für eine Begrenzung der Anzahl empfindlichen Anlagen. Das ist an Reichungs- und Aufbereitung. Die Anzahl empfindlicher Anlagen sollte nicht wachsen mit der Kernenergie. Es sollte entweder in den Kernwaffenstaaten bleiben, was ich nicht ganz gern habe, weil das sind dann die Möglichkeit vom Kartell. Aber es sollte dann begrenzt werden. Es sollte nur ein paar Ländern, ein paar große Lieferanten, es sollte nicht überall solche Anlagen geben, weil das ist nicht notwendig. Und sie sind sehr teuer darüber hinaus und werden amortisiert nur, wenn man 5-mal, 10-mal die Anzahl Kernkraftwerke wie in der Schweiz hat. So dass Begrenzung, ja, aufpassen, nicht überall auf der Welt. Und es gibt Bemühungen in diese Richtung. Vielleicht gibt es sogar Vorschläge in New York in ein paar Wochen, um diese Anzahl an Anlagen zu begrenzen. So, die Schwachpunkte muss man anerkennen, sie sind da. So, es muss besser kontrolliert werden, damit es nicht überall auf der Welt kommt. Aber da sind nur diese empfindlichen Anlagen, die wirklich im Fokus bleiben sollen. Die Kernkraftwerke selbst sind für Stromerzeugung.
Also wichtig, dass man in Washington mal darüber spricht. Immerhin, wir sehen, was herauskommt. Bruno Pello, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte.
Das war Bruno Pello. Er war von 1993 bis 1999 Vizegeneraldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und er war Gast von Susan Bronner im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.